besonders an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden Wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was siehst du, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Dann machen wir einen Einschnitt, nächstes Mal die zweite Hälfte. Sie brauchen in der Bibel sicher immer wieder einfache Erklärungen. Das Wort Gottes ist verständlich, wir brauchen aber manchmal etwas Bibelwissen, deshalb hilft Ihnen die Lutherbibel erklärt oder die Thomson-Studienbibel, diese paar wenigen Informationen zu bekommen, die man zum Verständnis braucht, weil wir einfach heute noch auf etwas Sachwissen angewiesen sind. Aber ich will jetzt einfach entlang gehen und einmal versuchen, immer wieder den Abschnitt so zu erklären. Ich möchte zuerst das Wort Offenbarung untersuchen. Was bedeutet Offenbarung? Spielt eine wichtige Rolle. Man kann von Haus aus, das heißt mit seinem normalen Verstand und mit seinem Sachwissen, das man mitbringt und das man in der Schule erlernt, die Welt Gottes nicht begreifen, weil die Welt Gottes so völlig verschieden und anders ist als unsere Welt. Das hat ja Paulus oft in seinen Briefen, gerade im Korintherbrief, den wir miteinander gelesen haben, betont: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Um eine Torheit. Der natürliche Mensch, das sind ja wir, wir sind ja hoffentlich natürliche Menschen. Wir verstehen nichts von der Welt Gottes. Wenn hier nun eine Einführung geschehen soll in das, was Gott tut, dann muss Gott uns das offenbaren. Das heißt doch, er muss es von Enthüllungen befreien, er muss es uns aufdecken, er muss uns Einblick schenken in seine göttlichen Gedanken. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Die Offenbarung ist kein nebensächliches Buch. Interessiert mich überhaupt nicht. Wenn Sie sagen, die sei relativ spät, das sind die Neuen Testamentlichen Schriften aufgenommen worden, es ist Teil der Bibel und Offenbarung. Darum ist es für uns ein ganz wesentliches Licht auf unserem Weg. Darin enthüllt uns Gott, was er uns zeigen will. Da nur mal ein Wort von dem Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, sagt er einmal: Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Da hat uns Gott etwas mitgeteilt von Dingen, auf die wir durch unseren Verstand und durch unser Nachdenken nicht kommen können. Ich möchte ganz deutlich sagen, die Offenbarung hat nichts zu tun mit einer Schau, einer, wie soll man sagen, einer Idee, die irgendwelche frommen Leute haben oder die der Johannes gehabt hat, von Vorstellungen, wie wir sagen, ich habe auch so Vorstellungen, so mache ich mir das klar in meinem Kopf, sondern es ist wirklich eine Offenbarung Jesu Christi. Er gibt dem Johannes ein Wissen, das er von sich aus nicht hat, und gibt ihm eine Enthüllung. Also noch einmal, die Offenbarung bedeutet, dass sie gegenübergesetzt ist zur Weltanschauung. In unserer Welt gibt es viele Weltanschauungen. Die Offenbarung hat den Anspruch für uns, dass sie verbindlich und wahr ist. Das ist auch nicht eine Idee, sondern soll uns jetzt zeigen, was in Kürze Geschehens. Es geht also um den unmittelbar vor der Gemeinde liegenden Weg. Nun, wie ist das denn? Es sind ja auch 2000 Jahre vorübergegangen. Aber ganz entscheidend wichtig ist, dass mit dem Auferstehen Jesu, mit der Himmelfahrt Jesu, ist die letzte Periode der Weltgeschichte eingeläutet. Und wir befinden uns auf dieser letzten Wegstrecke. Wir wissen ja nie, wie lang diese Wegstrecke noch ist. Jedenfalls ist das, was die Offenbarung beschreibt, etwas, was in unserer Zeit sich erfüllt und eintritt. Dann das Wort mit den Knechten. Ist immer gut, man macht mal bei der Bibelarbeit auch einfach so in den Worten entlang. Knecht ist ja ein Wort, das die Bibel gern gebraucht. Paulus hat sich ja in seinen Briefen immer so vorgestellt als Knecht. Wie mein Vater starb, der ja im Staatsdienst stand, haben wir in der Todesanzeige auch in der Zeitung geschrieben, Gott nahm seinen Knecht zu sich. Ein Wort, das auch ausdrücken soll, den Dienst eines Menschen, wo er steht in der Welt, sollten wir uns verstehen als Knechte Gottes. Und die haben gesagt, das passt doch nicht in unsere Zeit, das ist egal, ob das hineinpasst, das ist ein biblisches Wort. In der Bibel könnte man es auch übersetzen mit Sklave, das ist genauso wenig modern, aber sollte unsere Bindung zeigen, mit der wir an den Willen Jesu gebunden sind. Es geht gar nicht um unser Wollen oder um unser Denken oder Wünschen, sondern es geht darum, dass wir an Jesus mit Haut und Haar ausgeliefert sind. Und das ist sicher eine Hilfe, wenn Sie das auch so verstehen. Nicht etwa die, die einen kirchlichen Dienst legen, das spielt ja biblisch ja keine Rolle. Sondern für Christen ist es so, dass sie Leibeigene Jesus sind. Solche, über die Jesus verfügen kann, die sich ganz mit Haut und Haar ihm verschrieben haben. Mir gefällt das immer wieder, wenn ich gerade das bei Ihnen auch so erlebe, wie Sie alles unter den Gehorsam Jesu stellen. Ich hoffe, Ihre private Zeit, die Sie verleben, Ihre Hobbys, Ihre Pläne, die Sie machen, Ihre Entscheidungen, ist ja ganz gefährlich, dass wir uns von unserem wankelmütigen Ich leiten lassen. Nein, wir sind Knechte Jesu und diese Offenbarung gilt den Knechten. Hat sie durch seinen Engel gesandt, Gott hat Möglichkeiten, solche Offenbarungen zu schenken. Manche fragen unruhig, ja, könnte das auch heute geschehen, dass Gott solche Offenbarungen schickt? Und was ist jetzt etwa, wenn irgendwo in Minnesota, in den USA, eine Frau eine Offenbarung hat, hat die für mich auch noch eine Bedeutung? Da möchte ich Ihnen eine ganz einfache Faustregel mitgeben. Wenn diese neuen Offenbarungen heute etwas Zusätzliches bringen, was nicht in der Bibel drinsteht, dann sind sie zu verwerfen. Der Hinteroffenbarung steht, es dürfen nichts hinzugefügt werden. Das Evangelium Jesu ist vollgültig, genügt, braucht nichts zusätzlich. Brauchen keine Mormon-Offenbarung. Und wenn die Offenbarung das Gleiche sagt, was in der Bibel drinsteht, dann ist auch das Reiserische weg. Kann ich gleich Bibel lesen. Also deshalb ist immer, neue Offenbarungen haben für mich keine Aktualität mehr. Sie können eigentlich nur das biblische Zeugnis unterstreichen. Sie können nichts Neues bringen. Und wenn Sie das Alte sagen, ist auch nicht mehr sehr aufregend, dann ist ja das, was wir da tun, in der Bibelarbeit, in der Predigt, dass wir uns das Evangelium, das uns die Apostel überliefert haben, mitteilen. Also es gibt mit den Aposteln keine neue Offenbarung mehr, weil in Christus die ganze Fülle Gottes geoffenbart ist. Darum haben auch die Väter hier eine Grenze gezogen mit der Offenbarung des Johannes. Dann ist hier schön beschrieben, was die Offenbarung hier eigentlich will. Von dem Johannes wird gesagt, dass er bezeugt hat das Wort Gottes. Dass er bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Dem Johannes ging es also nicht darum, irgendwelche spitzfindigen Neuigkeiten zu sagen, sondern ihm ging es in allem doch wiederum das eine Evangelium von Jesus. Und das sollte uns immer wieder durch die Offenbarung begleiten. Es gibt ja Auslegungen in der Bibel, die fallen dadurch auf, dass sie immer wieder an extremen Punkten Sonderlehren entwickeln. Paulus hat mal einmal ein Bild gebraucht, ein eindrucksvolles Bild, dass der Heilige Geist uns im Glauben festmacht. Und da gebraucht das Bild vom Siegel, das man auf dem Brief drauf gedruckt hat. Wenn Sie früher das rote Siegellack hin und dann das Siegel drauf gedrückt, so der Heilige Geist macht das Siegel drauf, dass wir richtig fest glauben können. Dieses Bild, entsprechendes Bild, hat die neuapostolische Kirche, die altapostolische Kirche benutzt, um ein ganz neues Sakrament zu errichten. So gibt es eben manchmal Sachen, wo Leute an den Randdingen, an der Bibel, im biblischen Zeugnis herausziehen. Und wir müssen gerade bei der Offenbarung aufpassen, dass wir wissen, dass Johannes ging es um das Wort Gottes. Das, was Jesus geredet hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt gewonnen. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Die Offenbarung will nichts anderes sein, als zum Wort Jesu hinführen. Und es darf nicht sein, dass die Offenbarung letztlich Leute so sitzen lässt, dass sie dauernd bloß noch über irgendwelche Ereignisse in der Zukunft reden. Kommt die Entrückung vor der großen Trübsal, nach der großen Trübsal. Ich kann Ihnen sagen, dass es nicht weiß. Und auch nicht beantworten will. Und wenn ich es täte, hätte ich bestimmt nicht reden. Sonst geht in all dem, was die Offenbarung sagt, um den das Wort Gottes, das gehört werden soll. Wenn wir es hier einmal gleich wieder feststellen, die Offenbarung will ein Trostbuch für die Gemeinde sein. Und damit enttäusche ich viele, die meinen, es sei doch noch ein Fahrplan. Ist sie nicht? Kein Fahrplan, in dem man es ablesen kann, und die es versucht haben, haben es jedes Mal wieder dabei verrechnet. Übrigens ist das auch bei Herr Lindsay, wo diese Bücher bei ihm verbreitet sind, letztlich die Schwäche sein. Wenn er nur das sagen will, dass es in unserer Zeit aktuell ist, ist das recht. Aber sobald er konkret versucht, hier Parallelen anzustellen, werden Sie immer wieder merken, wie er sich dann doch getäuscht hat. Sie ist also auch kein Märchenbuch für irgendwelche Träumer, sondern sie ist ein Trostbuch für die Gemeinde. Und sie hat gerade auch in der verfolgten Gemeinde und in der Gemeinde, die viel Trübsale erleiden muss, sehr viel an Kraft entfalten. Offenbarung bezeugt das Wort Gottes durch Johannes. Das war ihm wichtig. Und die Offenbarung wird uns, das kann ich Ihnen sagen, wird eine ganz große Kraft für Ihr Leben sein. Und sie wird Ihnen zu einem lieben Buch werden und zur Stärkung Ihres Glaubens, wenn Sie das behalten, darin wird Jesus Christus bezeugt. Und es wird immer auch hier so sein, dass Jesus Christus in der Mitte steht und nicht irgendwelche wunderfitzigen Lehren, mit denen man sie von anderen hat. Vor allem wichtig ist ja, dass die Offenbarung sich gegen den Gedanken richtet, als ob die Welt sich langsam verbessern würde. Das war ja zu allen Seiten der Gedanke, der Fortschrittsgedanke, die Welt geht weiter. Im Römerreich hat man gehofft, man könne durch Lehre und Unterricht die Menschen bessern. Und da erzählt ja Johannes erschütternd, dass die Welt einer großen Katastrophe zugeht, die Gott verursacht. Eine Gerichtskatastrophe. Und das ist ja für uns heute wichtig. Die Welt läuft dem Gericht zu. Und es wird in dieser Weltgeschichte immer noch sogar unheimlicher, wie das Böse sich verdichtet und sich verstärkt. Und da ist wichtig, dass die Gemeinde nicht nur von den Schrecken redet, sondern vom Sieg Jesu Christi. Die Offenbarung ist ein ganz wunderbares Buch des Lobpreises Jesu, der Anbetung Jesu. Durch die Schrecken hindurch wird das gerühmt, Jesus Christus, Herr Staatskönig. Ich meine, wir können eigentlich jeden Abend, wenn wir da lesen, diese schöne Lieder, Herrschaft Jesus singen, der Triumph Jesu wird besungen bis zur letzten Seite, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und die einleitenden Worte sind mir jetzt so wichtig, damit das nicht irgendwo vielleicht bei uns dann nachher nicht mehr so gesehen wird, sondern es muss immer das am Ende stehen. Wie gut ist es, dass niemand den Thron Jesu umstoßen kann. Wie gut ist es, dass niemand ihm die Herrschaft aus der Hand nehmen kann. Und wenn die ganze Welt erzittert, wenn selbst auf dieser Welt der Antichrist wütet, Jesus hat die Herrschaft fest in seiner Hand. Das will Johannes verkündigen. Auch wenn diese Welt der großen Katastrophe entgegengeht. Und in Vers 3 sagt er, dass es um das Bereitsein geht. Selig ist der, der liest und die da hören die Worte der Weissagung. Lesen und hören, schon damals ging es also um das Lesen des Wortes Gottes, es liegt jetzt schon schriftlich vor. in der Offenbarung des Johannes, auch bei den Briefen des Paulus. Die Evangelien wurden dann auch doch relativ früh schon niedergeschrieben. Und dieses Hören und Lesen dient zur Stärkung unseres Glaubens. Viele, die in ihrem Glauben unsicher sind, überlegen sich immer, wie sie etwas tun können, um ihren Glauben zu festigen. Bibel lesen. Immer so. Keine übersinnlichen Erlebnisse, und Bibel lesen. Lesen und hören die Worte der Weissagung. Es tut für uns sehr gut, selig heißt, dem ist zu gratulieren. Das ist ein glücklicher Mensch, der hat es, der die Worte der Weissagung hört und behält. Also mit dem Hören allein ist nicht getan, man kann ja stille Zeit halten und 5 Minuten später weiß man immer, was man gelesen hat. Wenn man das behält, wenn man das in seinem Herzen bewahrt und tut, denn die Zeit ist nahe. Es liegt unmittelbar vor uns. Wir wollen auch nichts eintragen in die Bibel. Und diese Worte sollten wir halten, wir sollten uns bemühen, möglichst sorgfältig diese ursprünglichen Worte in ihrem ganzen Gewicht stehen zu lassen. Das werden wir die ersten 3 Verse. Eine wichtige Einleitung für uns, dass wir immer auch das Ziel im Blick haben. Bengel sagt, die Offenbarung ist ein großes Manifest. Jesus hat alle Gewalt in Himmel und Erde. Schön. Das ist so ein Leitwort, weil man sie auch drüber schreiben kann, damit man immer beim Lesen der Offenbarung das große Ziel im Auge hat und nicht an irgendwelchen kleinen Fragen hängen bleibt. Da wird manches noch so sein, dass wir es erst von Gott aufgedeckt bekommen müssen. Selbst Johannes sieht es ja nur durch Bilder, die ich immer ganz Chiffre nenne, wie so eine bei den Anzeigen, wo man schreiben kann, Heiratspartner suchen und da heißt das so ein ganz netter Mann annonciert da und so und die schreiben hin, da heißt Meldungen unter Chiffre 4752. Nee, das ist also eine Zahl, unter der das verborgen ist. Wenn sie hinschreiben, dann kommt ein ganz lieber Mann raus. Nee? Also das ist eine Chiffre, unter der das verborgen ist. Dass manches in der Offenbarung noch unter so einer Chiffre, unter einer Symbolsprache verborgen und für uns auch nicht zuging. Es tut gar nichts aus, mal mit der Offenbarung zu sagen, ich weiß nicht, wie das ist. Das werden wir mal in der Ewigkeit verstehen. Es genügt, dass uns der Herr das aufschließt zur geeigneten Zeit. War mir immer eindrucksvoll, wie meine Eltern auch erzählt haben, wie im Dritten Reich auch viele Stellen der Offenbarung für die Leute wesentlich waren. Und gerade auch die Stellen vom Antichristen haben etwa in der Zeit, als Napoleon war, doch viele Christen auch schon geholfen, das zu verstehen. Und da sagt man ja, wie ist der Antichrist vielleicht ein Typus, der schon ein paar Mal andeutungsweise kommt und am Ende nochmal richtig? Kann ja alles sein, dass uns Gott auch hier schon ein wenig hilft, die Gestalten unserer Weltgeschichte ein wenig besser zu verstehen und zu durchschauen. Aber jetzt gehen wir weiter von Vers 4 bis Vers 8 an den nächsten Abschnitt. Johannes schreibt an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Asien ist Kleinasien. Wir fragen, warum schreibt er nur an 7 Gemeinden? Da haben wir jetzt eine Eigenart der Offenbarung vor uns. Die haben damals einen Brauch benutzt, der für uns gar nicht mehr üblich ist. Es gab ja im Judentum und gibt das heute noch eine sehr geübte Denkweise in diesen Symbolbegriffen. Wenn Sie einmal nach Tainach kommen und den Altar der Heiligen Antonia, ja, so heißt es noch, ansehen, der himmlischen Sophia, da hat ein Vetter von mir eine Riesenarbeit drüber geschrieben. Das ist so ein wissenschaftliches Werk, wo 80% der Seiten nur die Fußanmerkungen sind auf der Seite. Und oben drüber, das ist so symbolisch und geheimnisvoll, das verstehe ich überhaupt nicht, was auf dem Altar alles abgebildet ist, dass die Offenbarung wunderbar drauf auf diesem Altarbild in Bad Tainach. Wir haben das nicht mehr so, aber es war im Mittelalter, es war sehr geübt worden bei den Kabbalisten, der jüdischen Kabbalah, die also im Bergland von Galiläa auch ihr Zentrum haben und auch heute noch dort sitzen. Das kennen ja auch die Israel-Touristen dann, wenn man da oben hinkommt. Und das war auch in Deutschland sehr verbreitet und wurde dort sehr gelebt. Da sind also etwa die 7 Zahl spielt eine große Rolle für die Vollkommenheit. Es ist tatsächlich so, dass die sieben Gemeinden symbolisch herausgegriffen sind und sie sollen die gesamte damalige Kirche darstellen. Und an sieben Gemeindebeispielen werden die sieben verschiedenen Typen gezeigt. Damit soll gesagt werden, es richtet sich an alle, damit auch an uns. Und man findet sich ja nachher bei den Sendschreiben wieder, entweder in der kalten Kirche oder in der treuen Kirche oder wo auch immer, Kapitel 2 und 3, die wir nicht auslegen wollen, weil sie auch in einer Predigtreihe mal zugrunde gelegt waren, aber die also sehr eindrucksvoll sind. An diese sieben Gemeinden wendet er sich, nicht weil die nur damit gemeint wären, sondern weil diese angeredeten Gemeinden symbolisch für die ganze Gemeindewelt stehen, für all die gläubigen Christen. Gnade sei mit euch und Friede. Der Friede kommt aus der Gnade Gottes. Interessant, in der heutigen Friedensdiskussion gibt es auch bei lieben Leuten, die sehr biblisch gesonnen sind, manche verkürzten Vorstellungen, die sagen, man muss halt für den Frieden beten. Und das ist halt, nein, es geht nicht um das. Es geht darum, ob der Friede in dieser Welt erst kommen kann, wenn Menschen die Gnade Gottes in ihrem Leben haben. Sie können kein Ehepaar versöhnen, sie können keine Familie zusammenbringen, sie können keine Menschen versöhnen, keine Völker versöhnen, wenn nicht die Gnade Gottes von Menschen haben. Das ist ganz wichtig, dass Menschen zuerst verstehen, wovon der Wege Kraft zielt. Weil wenn sie wissen, ich bin von Gott begnadigt und beschenkt, dann können sie anfangen, auch ihren Feind zu lieben. Dann gibt es Versöhnung. Und darum ist Friede etwas, was dort entstehen kann, wo Menschen in der Gnade Gottes stehen. Und das sind solche, die Friedensstifter in der Welt, die von der Gnade Gottes sich gehalten und getragen wissen, die nicht kämpfen müssen um ihr Recht, Liebe Gottes weitergeben können. Es ist interessant, wie so eine kleine Erwähnung und schon wieder ganz neue Welten öffnet. Ich hoffe, dass das genügt als Hinweis, wie dies eben nicht bloß eine Formel ist. Gnade sei mit euch und Friede. Der Friede kommt aus der Gnade Gottes, aus der Zuwendung Gottes, aus der Liebe Gottes, die ich erfahre und die mein Leben trägt. Von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Schwestern und Brüder, das ist so groß für uns, dass wir einmal merken, lange bevor wir da waren, war er schon da. Und wenn wir schon lange nicht mehr sein werden, ist er noch da. Das ist das Größte, dass er mein Leben führt und dass ich zu ihm gehöre, zu Jesus Christus. Und wir können auch die Geschicke heute nicht lenken und das hat auch die Schar der Glaubenden vor uns nicht gekonnt, sondern sie haben auf Jesus geblickt und gebaut und haben seine Wunder erfahren. Ich könnte Ihnen so viel erzählen von der Kirchengeschichte und von den mutigen Leuten. Damals war es ja die verfolgte Gemeinde, der Diokletian und wie die alle hießen, diese Verfolger der Gemeinde. Und wie er ihnen sagte, da ist Jesus Christus der Herr der Zeit. Der führt seine Gemeinde. Was ist das mit den sieben Geistern? Das wäre jetzt ein typischer Fall. Das kann, soweit ich weiß, hat es noch niemand gemacht. Es müsste jetzt bloß einer aufstehen und eine neue Sekte gründen und sagt, du hast erst die ersten drei Geister und du brauchst noch die restlichen vier Geister. Denn in der Bibel steht, wenn es gibt sieben Geister und hast du alle sieben Geister empfangen, dann sind die sieben Geister empfangen. Auch hier bedeutet doch die Siebenzahl die Vollkommenheit und die Ausleger haben gern sich daran gefallen, so hat man es gerne gemacht im biblischen Wort. Der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn. Das ist ja 11. Die Siebenzahl zu zählen. Aber es geht auch darum, dass der Geist Gottes ausgeht, und jetzt wieder, in unserer Zeit eine ganz große Verunsicherung, dass die Leute sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber ich weiß über den Geist Gottes nicht richtig Bescheid. Doch, das steht doch alles. Und von den sieben Geistern, wir haben es nachher noch ein paar Mal, wie der Geist Gottes ausgeht, Vers 10, ich wurde vom Geist ergriffen. Der Geist Gottes wird von Jesus ausgesandt und wird der Gemeinde geschenkt. Gott hat es ihm gegeben, seinen Geist. Überhaupt nichts Neues. Wer Christus hat, empfängt seinen Geist, weil dort, wo Christus ist, geht sein Geist. Ich darf noch viel mehr den Geist Gottes in mein Leben einlassen und wirken. Aber das ist nichts Neues. Das ist hier gemeint, dass der Heilige Geist ausgeht von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Sie dürfen um den Geist Gottes bitten, und die, die Jesus Christus als ihren Herrn nennen können, sind solche, denen der Geist Gottes die Augen geöffnet hat, denen der Geist Gottes Glauben gelehrt hat. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, Herr über die Könige auf Erden. Noch einmal wird wieder das Manifest entfalten. Große Proklamation. Der Gemeinde wird zugerufen. Zuerst war ja Johannes der Zeuge mit seinem Zeugnis. Interessant, dass Christen nicht bloß irgendwelche Gedanken erzählen, sondern wir sind Zeugen. Wir sind solche, die sagen, wie die Sachen sind. Wir können die Wahrheit bekennen. Einer sagt, es gibt kein Gott, sagen wir, und ich weiß, Gott lebt. Das ist ein Zeugnis. So interessant, hat eine meiner Töchter gerade gesehen, wie einer so blöd reingefahren ist in der Charlottenstraße und Rudolf ist groß geschleudert und ein Schaufenster gerast und der schuldige Unfallursacher fuhr weiter. Ne? Wo mit der Polizei hin? Ich sag, meine Tochter hat sich die Nummer gemerkt. Ich kann es ja nicht beweisen, aber ich weiß, das war BBHB 317. Ja, woher?
Ich habe den Kopf, ich weiß. Ich habe es 10.
Der Glaubende kann ja bloß bezeugen, ich habe es 10. Ich weiß, ich habe mein Leben erfahren, Gott lebt. Sie brauchen gar nicht meinen, Sie müssen es noch anders umschreiben. Sie können nur sagen, so ist. Ich habe es 10. Ja, war's. Und so kann ich den Glauben nur bekennen. Glauben bekennen und sagen, das ist. Da ist das. Das ist, das habe ich entdeckt und erkannt. Aber nun wird gesagt, dass Jesus Christus der treue Zeuge ist. Er bezeugt mir ja das, was gesehen wird. Und wieder, es geht nicht um irgendwelche Gedankenflüge des Johannes, sondern er wird etwas bezeugt von der unsichtbaren Wirklichkeit. Von der unsichtbaren Welt, die uns umgibt. Dass nämlich da der Thron Gottes feststeht. Wir können ihn ja nicht sehen und ist doch so nah um uns. Das Schönste in der Offenbarung ist ja immer wieder, dass uns nicht irgendwie, so meinen die meisten, ein Zukunftsplan gegeben wird, was irgendwann am Tage X abläuft. Nicht? Im Jahr 2007, am 17. September 1930, wups, und dann beginnt es. Sonst wird doch gesagt, heute umgibt dich diese Welt kurz. Und gerade in dem, was hier begonnen wird, dauernd werden sie erleben, wird der Blick geweitet in eine Welt, die wir nicht sehen können. Sie wird bezeugt durch Jesus Christus, der da ist, der jetzt angebetet wird von der vollendeten Gemeinde, wo die große Zahl aus den Nationen und Völkern jetzt schon vor dem Thron Gottes steht. Das ist für uns so neu, dass wir schon heute einen Blick tun dürfen in die Ewigkeit, nicht die irgendwann später kommt, sondern die heute schon da ist. Das Reich Gottes steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Und mit dem Wort Erstgeborene wird gesagt, wir sind dann die Nachgeborenen. Er ist uns bloß vorausgegangen und wir gehen dann ihm hinten rein. Das gibt uns schon eine große Hoffnung. Der Herr über die Könige auf Erden, das hätten sie nicht gewusst. Dass der Gorbatschow noch einen Chef muss, obwohl der es gar nicht akzeptiert. Und der Regen genauso. Und die Wirtschaftsführer. Er ist Herr über die Könige auf Erden. Und wir haben ja die Möglichkeit, auch in unserer Fürbitte für die Gewaltigen der Welt, die Geschicke Gottes in dieser Welt mitzubestimmen, weil er der Herr ist über die Könige. Gott lässt viel ablaufen in der Welt, aber wir können eingreifen in dieses Geschehen. Und dann wird von Jesus gesagt, das passt zu unserer heutigen Losung, ihn, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Die Gemeinde freut sich, dass sie zu diesem großen Herrn gehört, nicht weil sie vollkommen ist, sondern weil der Herr sie liebt. Es wird nie abgehoben, dass wir etwas leisten könnten oder dass wir besser sind oder weil wir so treu sind, sondern weil er uns liebt. Das ist seine Wahl gewesen und er hat uns mit seinem Blut erlöst und hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Das ist ja dann auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 noch einmal. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Ich bedauere das so, wenn viele Christen ihr irdisches Leben nur als Qual ansehen und klagen, wie schwer das alles ist. Sie sind König, König. und Priester. Praktizieren Sie den Priesterdienst, dass Sie sagen, ich gehe jetzt von dieser Bibelstunde weg, im Auftrag Jesu möchte ich diese heilenden Kräfte in diese Welt hineingeben. Eben nicht bloß der beamtete Priester, sondern jeder hat die Aufgabe, in ihre Familie hinein die vergebende Kraft Jesu weiterzugeben, die Liebe. So viele haben mit depressiven und schwermütigen zu tun. Ich will die Kräfte Gottes spürbar machen, ich will sein Wort weitergeben, ich will anhalten im Gebet. Und ich bin überzeugt, dass Menschen mitten in dieser schlimmen Welt, gläubige Menschen, wirken als Priester versöhnend und heilend. Und dass sie einen ganz wunderbaren Dienst tun können. Man merkt das ja oft, wenn so eine gläubige Großmutter plötzlich weggerissen wird, wie die Fäden einer Familie. Die einen wunderbaren Priesterdienst hat. Und darum hat jeder hier seine Aufgabe. Könige, die die Weltgeschichte beeinflussen. Wir rechnen gar nicht damit, was wir durch den Glauben alles können. Durch unser Wort und durch unser Gebet, durch unsere Tat wirken. Vor Gott sind wir dazu bestellt, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mach vielleicht noch bis Vers 8. Es wird dann beschrieben, dass Jesus wiederkommt. Das ist ja ganz wichtig. Die Weltgeschichte hat nicht das Ende in der Katastrophe, sondern in der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Wie er gen Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. Das werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Alle, die Lästerer, werden dastehen. Alle, die ihn verspottet haben und alle, die gesagt haben, es gibt doch gar keinen Gott und ich glaube, dass sie werden ihn sehen und sie werden wehklagen um seinen Willen. Es wird ein Schrecken sein, wenn sie Jesus sehen werden, sichtbar in seiner ganzen großen Macht und Herrlichkeit. Es ist jetzt für uns wichtig, dass wir anfangen, diese Welt zu entzaubern. Was ist denn das? Diese Welt, die uns manchmal so schreckt. Ganz erschütternd, wie uns eine Angst schon lähmen kann. Es gibt ja Leute, die können kaum mehr weiterleben, die sagen, der Krebs. Nach 30 Jahren drücken die immer noch rum und sagen, die haben den Krebs. Alles okay. Die Angst lähmt sie. Gell? Vor lauter Angst. Und andere, die sehen die Welt an und reden, guck, die Welt ist so böse und die ist so okkult und so dämonisch. Nein. Die kann tun, was sie will. Jesus ist Herr. Und das war für diese erste verfolgte Gemeinde so erstaunlich. Obwohl sie gejagt wurde von diesem mächtigen römischen Imperium, wie die Christen diesen Mächtigen entgegengetreten sind, die sie den Löwen vorgeworfen haben, die sie in die Katakomben getrieben haben, gesagt haben, ihr seid es nicht. Wir sind die Könige und die Priester. Und das war ja wirklich so, dass die Geschichte der ersten Jahrhunderte gestaltet haben, die kleinen Schaden der Christen. Vielleicht ist das in unserer Zeit doch so schlimm, dass die Christen nicht mehr Glauben haben. Wenn wir nämlich mehr von der Macht Jesu wissen würden, würden sie entschlossener und kühner handeln. Und da müssen wir gar nicht warten, dass andere umkehren und die Kirche sie erneuert, sondern dass wir Glaubensmenschen wären und rechnen mit der Macht Jesu. Dann würden wir auch Mut haben und einfach einmal sagen, lass die anderen. Ich handle so. Und ich werde das tun und ich werde das sagen und ich werde Einfluss nehmen. Durch das, was ich im Glauben tun darf. Also entzaubern Sie die Welt mit Ihren Schrecken. Bleiben Sie da nicht hängen, lassen Sie nicht blenden und vor allem gehen Sie den Weg, und das ist jetzt ganz schwierig, es ist ein schmaler Gratweg zwischen einem wilden Handeln, oh, da muss man schnell was tun, im panischen Handeln, und auf der anderen Seite, oh, ich kann gar nichts tun in der bösen Welt. Dass man den Weg geht und sagt, ich will tun, was mir heute der Herr vor die Füße legt. Wird immer unser kleiner Auftrag sein, wo der Herr mich hingestellt hat, ihm treu zu dienen. Darum ist die Offenbarung so ein praktisches Buch, hilfreich für uns, lebensnah, brauchbar für unser tägliches Leben. Und wir brauchen nicht vom Teufel zu viel zu reden. Wir werden wissen, dass es die dunklen Mächte gibt, aber wir wollen darüber den Triumph Jesu nicht. Dazu hilft uns die Offenbarung, dass wir da das richtige Maß haben und uns nicht blenden lassen von den Geschehnissen der Welt.